Im letzten Jahr haben wir eine neue Predigtreihe begonnen, in der wir die modernen Medien aus biblischer Sicht genau betrachten. Diese Serie habe ich Medien, Segen oder Fluch genannt. Ich möchte uns daran erinnern, dass sich diese Predigtreihe von unseren anderen unterscheidet, bei denen wir versuchen, die Bücher und Abschnitte der Bibel Vers für Vers zu studieren. Ursprünglich war geplant, dieses Thema an einem Wochentag in Seminarform zu behandeln. Letztlich haben wir uns jedoch entschieden, diese Thematik in den Sonntagsgottesdiensten aufzugreifen, da es ein sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit ist und wir möchten, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, es zu hören. Bevor wir fortfahren, möchte ich kurz wiederholen, worüber wir bereits gesprochen haben. Wir haben schon mit der positiven Seite der Medien beschäftigt. Die erste Predigt trug den Titel Der Segen der Medien. In der darauffolgenden Predigten haben wir uns mit der anderen Seite der Medaille beschäftigt, der Fluch der Medien. Wir haben bereits einige wichtige Aspekte hervorgehoben, in denen Medien für viele Menschen in unserer Zeit zum Fluch geworden sind. Medien und geistliche Blindheit, Medien und Selbstverherrlichung. Und das Letzte, worüber wir gesprochen haben, war Medien und Manipulation. Diese Predigten findet ihr auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Webseite. Heute möchte ich weitermachen und mit uns die nächsten wichtigen Aspekte ansehen, in denen Medien für uns zu einem großen Fluch geworden sind. Der erste davon ist Medien und digitale Sucht. Im ersten Buch der Bibel lesen wir 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch wurde von Gott geschaffen. Der Mensch ist kein Produkt des Zufalls. Er fand seine Freude in Gott, er liebte Gott und wurde von Gott geliebt. Er bewunderte Gott und betete ihn an. Er lebte im Einklang mit Gottes Willen. Er lebte, um Gottes Wünsche zu erfüllen und fand darin wahre Erfüllung und Glück. Doch der Ungehorsam der ersten Menschen stellte alles, wirklich alles auf den Kopf. Im Kapitel 3 des ersten Buches der Bibel lesen wir über den Sündenfall der ersten Menschen. Der Mensch missachtete Gott und seinen Willen für sein Leben. Er rebellierte gegen Gott und wurde ein Sklave der Sünde. Die Selbstsucht begann, den Menschen zu beherrschen. Der Nächste wurde für ihn entweder ein Mittel zur Befriedigung seiner Wünsche oder ein Hindernis dafür. Der Sündenfall des Menschen veränderte seine Beziehung zu Gott grundlegend. Zwischen dem Menschen und Gott liegt eine große Kluft. Der Mensch will Gott nicht gehorchen und nach seinem Willen leben. Er will selbst bestimmen, was gut und was böse ist. Er lebt nun nach seinem durch die Sünde geschädigten Willen. Er liebt das, was nicht die Liebe wert ist und begehrt das, was keine wahre Freude und kein wahres Glück bringen kann. Statt den Schöpfer anzubeten, betet er die Schöpfung an. Er betet Götzen an. Wer denkt, dass die Zeit des Götzendienstes längst vorbei ist, der irrt sich gewaltig. Der technische Fortschritt hat neue Formen von Götzendienstes hervorgebracht. Heute ist es nicht anders. Jeder Mensch ist auf der Suche nach einem Objekt seiner Liebe, nach einem Objekt der Anbetung. Doch indem er auf allerlei Götzen zurückgreift, findet er statt Glück und Freude nur Leere, Enttäuschung und Schmerz. Götzendienst ist nichts anderes als geistlicher Ehebruch. In der Anbetung seiner Götzen versucht der Mensch, den Sinn des Lebens zu finden, die geistliche Leere in seinem Herzen zu fühlen. Der Mensch liebt seine Götzen, dient ihnen und opfert alles für sie, Zeit, Geld, Kraft, Gesundheit. Doch der Götze wird ihm niemals das erwartete Glück und die erhoffte Zufriedenheit bringen. Im Gegenteil, je mehr der Mensch sein Leben für den Götzen öffnet, desto mehr versklavt er ihn. Gott sprach einst zum Volk Israel, Jeremia Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Eine andere Übersetzung sagt, denn zwei Übel hat mein Volk begangen. Das erste Übel, sie haben den lebendigen Gott, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Das zweite Übel ist eine unvermeidliche Folge des ersten. Sie haben sich den Götzen zugewandt. Das menschliche Herz kann nicht leer bleiben. Wenn der Mensch den wahren Gott nicht anbetet, dann betet er Götzen an. Jeremia benutzt hier eine Illustration, die seinen Zuhörern sehr vertraut war. Sie haben sich riesige Zisternen gegraben, die kein Wasser halten können. Die Götzen, auf die Menschen vertrauen und in denen sie Freude und Erfüllung suchen, sind unfähig, den geistlichen Durst des Menschen zu stillen. Kurzfristige sündige Befriedigung führt zu noch größeren Problemen. Sie führt zu Sklaverei, Leid und Schmerz. Götzendienst ist verheerend für den Menschen. Er zieht den Zorn Gottes auf sich. Die Liste der Götzen, die Menschen heute anbeten, ist endlos. Natürlich gibt es heutzutage nur wenige, die goldene oder silberne Figuren anbeten. Doch, wie bereits gesagt, bedeutet das nicht, dass es in unserer modernen Gesellschaft keine Götzen mehr gibt. Alles, was den Platz Gottes in meinem Leben, im Leben eines Menschen einnimmt, ist ein Götze. Das Problem der digitalen Sucht, wie jede andere Form der Sucht, ist ebenfalls ein Problem des Götzendienstes. Es geht nicht einmal um das Internet an sich, sondern um das, was das Internet bietet. Menschen greifen auf all das zurück, was das Internet ihnen bietet, in der Hoffnung, diese innere Leere zu fühlen und Freude und Erfüllung zu finden. Satan, der Vater der Lüge, täuscht auch heute Menschen, indem er ihnen seinen Köder anbietet. Doch mit dem Köder schlucken sie auch den Haken. Satans List kennt keine Grenzen. Sein Ziel bleibt dasselbe, den Menschen zu täuschen und zu verderben. Durch die Götzen erhalten Satan und seine finsteren Kräfte Macht, das Leben eines Menschen zu kontrollieren. Heute breiten sich verschiedene Süchte wie nie zuvor mit unglaublicher Geschwindigkeit aus und versklaven Menschen. All dies stellt eine große Bedrohung für die Gesellschaft und die Gemeinde dar. Was ist eine Sucht? Eine Sucht ist ein zwanghaftes Bedürfnis, das der Mensch verspürt und das ihn zu einem bestimmten Verhalten oder Lebensstil antreibt. Es ist ein Zustand, in dem der Mensch sich schließlich einer fremden Macht oder einem fremden Willen unterordnet und seine Freiheit verliert. Es ist nichts anderes als Sklaverei. Nehmen wir einen Menschen, der von Drogen abhängig ist. Er ist den Drogen ausgeliefert und nicht mehr frei. Wir haben wahrscheinlich alle Menschen gesehen, die durch diese Sklaverei auf den tiefsten Grund der Sünde gefallen sind. Ein solcher Mensch verliert seine Familie, verliert seine Arbeit, seine Beziehung zu den anderen Menschen, seine Gesundheit, seinen gesamten Besitz und ist schließlich gezwungen, auf der Straße zu leben. Er bittet um Geld oder schlimmer noch, stillt, um sich die nächste Dosis zu beschaffen. Ein solcher Mensch opfert alles für seinen Götzen. Was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass digitale Sucht oder Mediensucht nicht weniger gefährlich als Drogen oder Alkoholsucht. Viele Experten behaupten heute, dass Mediensucht sogar gefährlicher ist als Alkohol- oder Drogensucht. Menschen verstricken sich im virtuellen Netz. Es ist eine regelrechte Droge, ein Opium, ein elektronisches Opium, ein elektronisches Heroin. Eine Droge, die an die Steckdose angeschlossen ist. Die Geschwindigkeit, mit der Besucht in dieser Welt zunimmt, ist erschreckend. Eine Zeitschrift veröffentlichte 2023 folgende Statistik. Die Ergebnisse einer Untersuchung der Krankenversicherung DAG und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf zeigen, dass etwa 600.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland internetabhängig sind. Experten zufolge sind insgesamt etwa 2,2 Millionen Menschen akut gefährdet, durch übermäßigen Medienkonsum süchtig zu werden, was negative gesundheitliche Folgen hat. Es ist klar, dass Sie nicht an die geistliche Seite dieses Problems denken. Laut der Studie hat sich die Zahl der Menschen, die an Mediensucht leiden, seit 2019 verdoppelt. Es ist erstaunlich, wie schnell sich diese Epidemie ausbreitet. Das ist nur die offizielle Statistik, aber wer kann schon genau sagen, wie viele Menschen tatsächlich in diesem Sumpf stecken? Ich habe gelesen, dass ein durchschnittlicher Internetnutzer heutzutage 6 Stunden und 40 Minuten pro Tag im Internet verbringt. 6 Stunden, 40 Minuten. Denkt einmal darüber nach. Fast 7 Stunden pro Tag. Das ist ein Drittel des Tages. Ein Drittel des Tages wird im Internet verbracht. Es ist einfach schrecklich. Woran erkennt man, dass ein Mensch in diesem Sumpf versinkt? Ich möchte einige Anzeichen einer solchen Sucht nennen. Das erste und offensichtlichste Zeichen ist der tägliche, mehrstündige Aufenthalt im Internet. Alles beginnt mit kleinen Zeitspannen, die sich Tag für Tag ausweiten. Solch eine Person verliert die Fähigkeit, ihre Zeit zu kontrollieren, und diese Internetnutzung steht in keinem Zusammenhang mit Arbeit oder Bildung. Selbst wenn sich die betroffene Person nicht im Internet befindet, kreisen ihre Gedanken ständig um ihre gewohnten Online-Aktivitäten. Sie sehnt sich ungeduldig danach, wieder online zu sein. Wenn sie aus irgendwelchen Gründen keine Möglichkeit dazu hat oder ihr dies untersagt wird, verliert sie die innere Ruhe, wird gereizt und wütend. Ein solcher Mensch führt ein zurückgezogenes Leben. Sein Zimmer ist praktisch immer unordentlich. Er verliert die Fähigkeit zur intellektuellen Arbeit. Soziale Konflikte sind ein weiterer Begleiter der Sucht. Betroffene geraten häufig in Auseinandersetzungen mit ihrem Umfeld. Nahestehende Menschen, die das Problem sehen, versuchen oft zu helfen, indem sie den Betroffenen darauf hinweisen, dass er süchtig ist. Doch anstatt zuzuhören, reagieren sie aggressiv und verweigern jegliche Einsicht. Dies führt zu Konflikten in den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen Ehepartnern. Ich kenne persönlich Ehen, die durch diese elektronische Droge zerstört wurden, oder Ehepaare, die sich wegen der Mediensucht eines Partners ständig streiten. Ganz zu schweigen von den Schmerzen der Eltern, die verzweifelt versuchen, ihren Kindern zu helfen. Solche Menschen verlieren das Interesse am realen Leben. Sie ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück, vermeiden reale Gespräche und vernachlässigen alltägliche Pflichten. Schüler beginnen ihre schulischen Aufgaben zu ignorieren, während Erwachsene oft ihre Arbeit oder familiäre Verpflichtungen vernachlässigen. Beziehungen zu Freunden und Verwandten werden abgebrochen, da die virtuelle Welt all ihre Interessen und Ziele bestimmt. So geben sich ganz und gar ihrem Götzen hin, den sie lieben und für den sie alles opfern, Zeit, Geld und Kraft. Ich will euch ein passendes Beispiel dafür erzählen. Wir waren einmal zu einer Hochzeit eingeladen. Diese Hochzeit fand in unserer Gemeinde statt. Es waren viele verschiedene Leute da und offensichtlich waren auch viele Ungläubige unter den Gästen. Ein junger Mann an einem Nachbartisch fiel mir sofort auf. Während sich die ganze Aufmerksamkeit der Leute auf das Geschehen auf der Bühne, auf die Braut, auf den Bräutigam richtete, war seine Aufmerksamkeit ganz auf sein Handy gerichtet. Auch heute ist es ein großes Problem. Selbst im Gottesdienst sitzen Menschen, die ohne ihr Handy nicht klarkommen können. Ich beobachtete diesen jungen Mann den ganzen Abend über, obwohl er physisch im Raum anwesend war, war er von allem, was im Saal geschah, weit entfernt. Er war in keiner Weise daran interessiert. Er war umgeben von Menschen, die sich mit dem Brautpaar freuten. Und es gab viel Wichtiges und Interessantes zu sehen. Aber dieser junge Mann war in die virtuelle Welt eingetaucht und war in der realen Welt nur mit seinem Körper präsent. Er saß fast die ganze Zeit über untätig da, starrte auf sein Handy und spielte irgendein dummes Spiel. Eine ähnliche Szene habe ich schon oft gesehen. Menschen verlieren das Interesse an der realen Welt und greifen selbst in Gesellschaft unkontrolliert zu ihren Handys, um in die virtuelle Welt abzutauchen. Die Mediensucht oder, wie wir sagen, die Internetsucht hat viele verschiedene Arten. Das Internet ist nur ein Medium, in dem sich verschiedene Arten von Süchten entwickeln können. Ich werde kurz einige davon nennen. Spielsucht. Die Abhängigkeit von Computerspielen ist zu einer regelrechten Epidemie der modernen Zeit geworden. Sie ist äußerst gefährlich und zerstörerisch. Diese Abhängigkeit äußert sich in einem zwanghaften Drang, Videospiele oder Computerspiele zu spielen. Viele Menschen wissen nicht, dass diese Spiele bewusst so entwickelt werden, dass sie süchtig machen. Hört euch an, was David Wong, ein Entwickler von Online-Spielen, sagt. Dieser Mann arbeitet bei Microsoft und hat eine Dissertation über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns verfasst. Er weiß genau, wie man Menschen wirklich süchtig macht. Und er schreibt, jede Sucht basiert auf drei Faktoren: Aktivität, Zeit und Belohnung. Es gibt unzählige Techniken, diese drei Faktoren miteinander zu kombinieren, damit der Spieler genau das Verhalten zeigt, das der Entwickler geplant hat. Die Spielsucht ähnelt sehr der Glücksspielsucht. Zunächst werden die Menschen durch kostenlose Spiele angelockt, doch schon bald sind sie bereit, beträchtliche Summen auszugeben, um von einer einfachen Spielstufe zur nächsten schwierigeren zu gelangen. Diese Spiele sind äußerst attraktiv. Sie bieten dem Spieler ein unglaubliches emotionales Vergnügen. Das ist eine Tatsache. Sie fesseln einen Menschen buchstäblich, lassen ihn staunen. Oft vertieft sich der Spieler so sehr in die Spiele, dass er sogar Essen und Schlaf vergisst. Aus diesem Grund leiden viele Gamer unter Schlafstörungen. Computerspiele geben einem Menschen das Gefühl, mächtig und erfolgreich zu sein. im wirklichen Leben sind solche Menschen oft Versager, in deren Leben alles schief läuft. Doch in der virtuellen Welt sind sie Helden, Herrscher über die Welt. Dort überwinden sie alle Hindernisse, erreichen ihre Ziele. Niemand kann ihre Handlungen einschränken oder sie daran hindern, zu tun, was sie wollen. Dort gibt es keine Regeln, keine Gesetze, Gewalt und Brutalität werden in diesen Spielen oft gefördert. Es gibt viele Spiele okkulter Natur, bei denen Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise mit der dämonischen Welt vertraut gemacht werden. Zum Beispiel kann der Spieler selbst aussuchen, welche Art von Dämonen er im Spiel verkörpern möchte. Besessenheit ist nicht selten eine Folge solcher harmlosen, in Klammern, Spiele. Mit der Zeit vertieft sich ein Mensch so sehr in die virtuelle Illusion, dass er das Interesse am realen Leben verliert. Menschen, die ihn daran hindern, sich seiner Leidenschaft hinzugeben, werden oft zu seinen Feinden. All dies führt den Menschen unweigerlich in die Tragödie. Erst kürzlich habe ich eine solche tragische Geschichte gelesen. Ein 15-jähriger Junge hat seine schlafende Mutter mit einer Axt brutal ermordet, weil sie ihm das Spielen von Computerspielen verboten, ihm das Telefon weggenommen und ihn getadelt hatte, weil er die Schule schwänzte. Leider schockieren solche Geschichten in den Medien immer häufiger die breite Öffentlichkeit, aber viele dieser Geschichten schaffen es nie in die Medien. Ich habe persönlich mit Eltern gesprochen, die mir von Tragödien in ihren Familien erzählt haben. Ich erinnere mich an einen Vater, dessen Sohn so sehr in diesen Sumpf verstrickt war, dass er sogar die Schule abbrach. Er verbrachte buchstäblich Tag und Nacht mitspielen auf seinem Computer. Innerhalb kurzer Zeit nahm der Junge stark zu, da er sich kaum bewegte. Die Eltern suchten Hilfe bei verschiedenen Psychologen, brachten ihn in eine spezielle Reha-Klinik, alles ohne Erfolg. Niemand konnte ihm helfen. Ich konnte diesem Vater Zeugnis darüber ablegen, dass es jemanden gibt, der wirklich helfen kann. Leider hatte der Vater selbst seine eigenen Götzen, von denen er nicht bereit war, sich zu trennen. Die Spielsucht ist nicht die einzige Sucht im Internet. Eine weitere, häufige Form der Sucht im Internet ist die Social-Media-Sucht. Bei dieser Sucht hat eine Person ein zwanghaftes Bedürfnis, ihre Zeit mit Chatten auf Messengern, sozialen Medien oder Online-Plattformen zu verbringen, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook und so weiter. Auch die Zahl der Nutzer sozialer Medien nimmt ständig zu. Eine weitere Abhängigkeit, die ich hier erwähnen möchte, ist die Informationssucht. Unter Informationssucht versteht man das unkontrollierbare Verlangen, ständig neue Informationen aus verschiedenen Quellen zu konsumieren. Heute natürlich vor allem aus dem Internet und dem Fernsehen. Eine solche Person stöbert gedankenlos in den unendlichen Weiten des Internets, das nennt man auch Online-Surfen. Er springt von einer Webseite zur anderen, liest einen Artikel nach dem anderen, liest Blogs, schreibt Notizen, kommentiert, springt endlos von Link zu Link, schaut sich hunderte von Videos auf YouTube oder anderen Internetplattformen an. Das Ergebnis ist, dass er seine Zeit sinnlos vergeudet. Darüber hinaus führt all dies zu einer Informationsüberlastung. All dies hinterlässt seine Spuren im körperlichen, psychischen, natürlich auch im geistlichen Zustand eines Menschen. Man stopft sich den Kopf mit allerlei unnützen Informationen voll und nicht selten auch mit allerlei Schmutz, der im Internet buchstäblich auf den Menschen herabfällt. Hier darf die Fernsehsucht natürlich nicht unerwähnt bleiben. Wie viele Menschen gibt es um uns herum, die zu Sklaven des Fernsehens geworden sind? Die Menschen verbringen Stunden damit, ihre Zeit vor dem Fernseher totzuschlagen. Kinder werden von klein auf an dieser Nadel gefesselt. Zeichentrickfilme, die sehr oft die Eltern ersetzen, tun das, was Eltern sich weigern zu tun. Sie erziehen sie, sie prägen ihre Werte, ihre Überzeugungen, ihre Interessen, ihren Geschmack. Eltern wundern sich oft über das Verhalten ihrer Kinder und erkennen nicht den Zusammenhang mit dem Unsinn, den sie tagtäglich vor dem Fernsehbildschirm aufnehmen. Ich wurde schon öfter von Eltern angesprochen, die mir erzählten, dass ihr Kind nachts nicht schlafen kann, dass es Albträume hat, dass es ständig in Angst ist. Die erste Frage, die ich in diesem Fall stelle, ist, was ihr Kind im Fernsehen schaut. Aber das ist nicht nur ein Problem für kleine Kinder. Ich bin überrascht, wie viele ältere Menschen süchtig nach dieser Droge sind. Sie sind kopfüber in diesem Strudel der endlosen Fernsehserien eingetaucht. Hinter all diesen Serien verlieren sie auch jedes Interesse am wirklichen Leben. Ich habe selbst beobachtet, was mit Menschen geschieht, die plötzlich ihre Fernsehdroge verlieren. Und ich habe Beispiel sowohl von den Kindern als auch von Erwachsenen gesehen. Man könnte sagen, dass sie Entzugserscheinungen hatten. Sie wurden unerträglich gereizt. Alles, woran sie denken konnten, war, wie sie so schnell wie möglich zum Fernsehen zurückkehren konnten. Es kam zu Konflikten der Familie. Einige von ihnen suchten Trost in Alkohol. Also das zerstört wirklich das Leben eines Menschen. Eine weitere Sucht möchte ich hier noch kurz nennen. Es ist die Pornosucht. Wir könnten stundenlang jetzt über dieses Riesenproblem in unserer Gesellschaft reden. Vielleicht kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal auf dieses Thema zurück. Aber ich wollte nur kurz Folgendes sagen. Pornografie führt immer zu schwerer Sucht. Pornografie formt ein perverses Frauenbild. Pornografie zerstört das gesunde Verhältnis eines Menschen zu seiner eigenen Sexualität. Pornografie erniedrigt die Würde des Menschen. Pornografie zerstört die traditionellen Vorstellungen von Familie und fördert Ausschweifungen. Pornografie ist eine wichtige Ursache für die Zunahme von sexuellen Straftaten. Dies waren nur einige der Abhängigkeiten. Es ist unmöglich, in dieser kurzen Zeit auf jede einzelne einzugehen. Hier könnte man noch weiter über Glücksspielsucht oder Kaufsucht sprechen. Es gäbe sicherlich noch weitere Arten von Abhängigkeiten, aber ich denke, wir belassen es heute dabei. Medien und Sucht, darüber haben wir bis jetzt gesprochen. Lass uns nun ganz kurz einen anderen Aspekt betrachten, bei dem die Medien für uns auch zu einem großen Fluch geworden sind. Medien und die Vereinsamung des Menschen. Auch in diesem Fall möchte ich zum Beginn der Weltgeschichte zurückkehren, zur Erschaffung des Menschen. Gott hat den Menschen als soziales Wesen erschaffen. Er hat uns für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Adam und Eva fanden Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Mit Gott zu leben und für Gott zu leben war der Sinn ihres Lebens. Aber wir wurden nicht nur für die Gemeinschaft mit Gott erschaffen. Gott hat uns auch für die Gemeinschaft miteinander geschaffen. Im ersten Buch Mose, das von der Erschaffung der Welt erzählt, lesen wir, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut war. Doch nach der Erschaffung Adams spricht Gott über etwas, was nicht gut ist. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18, lesen, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, wenn ein Mensch ohne Gemeinschaft mit einem anderen Menschen bleibt. Deshalb schuf Gott Eva für Adam. Sie ergänzten einander in der Ehe und konnten ihr Leben miteinander teilen. Kein Hund, keine Katze und kein anderes Tier können die Gemeinschaft mit einem anderen Menschen ersetzen. Ebenso kann keine Maschine oder kein Gerät einen Menschen der Gemeinschaft mit einem anderen Menschen ersetzen. Wir wurden nicht als völlig unabhängige Wesen erschaffen. Wir alle sind in erster Linie auf Gott angewiesen, aber auch auf eine gesunde und enge Beziehung zu den anderen Menschen. Satan hat zu allen Zeiten versucht, die Beziehung zwischen Menschen und Gott zu zerstören. Ebenso hat er versucht, gesunde und enge Beziehungen zwischen Menschen zu zerstören. Wie ich bereits sagte, lesen wir im ersten Buch der Bibel vom Sündenfall der ersten Menschen, der nicht nur die Ursache für die Trennung der Menschen von Gott war, sondern auch für die Trennung der Menschen untereinander. Satan verfolgt diese Ziele bis heute. Medien sind oft ein gutes Werkzeug in den Händen des Teufels, das er nutzt, um die Beziehung zwischen Menschen und Gott sowie zwischen Menschen untereinander zu zerstören. Sehr oft gerät der Mensch dank all dieser Medien, all dieser modernen technischen Möglichkeiten in die soziale Isolation, in die Einsamkeit. Darüber sprechen heute sogar Menschen, die weit von Gott entfernt sind. Hier könnt ihr einige Schlagzeilen aus bekannten deutschen Zeitungen sehen. Hunderte von Freunden bei Facebook und doch allein. Einsamkeit im Digitalen vernetzt und doch allein. Facebook schadet den realen Freundschaften. Soziale Netzwerke schädigen soziale Fähigkeiten. Wie kann so etwas passieren? Alles beginnt bereits in der Familie. Aus Angst, dass ihre Kinder den Anschluss an die moderne Welt verlieren, schenken Eltern ihren kleinen Kindern zum Geburtstag oder zu Weihnachten alle möglichen technischen Geräte. Doch all diese Smartphones, Tablets, Laptops und Fernseher fördern nicht die Gemeinschaft innerhalb der Familie, sondern trennen sie voneinander. Jedes Familienmitglied zieht sich mit seinem Gerät, sei es ein Fernseher, Smartphone oder Tablet, in sein eigenes Zimmer zurück. Man muss sagen, dass Eltern und Kinder heutzutage ohnehin nur noch sehr wenig Zeit miteinander verbringen. Noch vor nicht allzu langer Zeit war das ganz anders. Eltern verbrachten sehr viel Zeit mit ihren Kindern. Söhne halfen in der Regel ihren Vätern, die auf den Feldern oder in anderen Bereichen arbeiteten, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Töchter unterstützten ihre Mütter im Haushalt. Abends verbrachte die Familie Zeit miteinander, unterhielt sich anstatt vor dem Fernseher oder Computer zu sitzen. Wenn die Kinder erwachsen wurden, übernahmen sie in der Regel das Handwerk ihrer Eltern und pflegten weiterhin eine enge Beziehung zu den Eltern. So hatten die Eltern ausreichend Zeit, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen, sie zu erziehen und sie im Wort Gottes zu unterweisen. Dank all dieser neuen technischen Geräten die Kinder schon sehr früh von ihren Eltern oder Großeltern erhalten, entdecken sie die virtuelle Welt und stürzen sich sehr oft kopfüber in diesen Strudel. Dies trägt zur Entfremdung zwischen Kindern und Eltern bei und wirkt sich natürlich sehr negativ auf die Beziehung innerhalb der Familie aus. Manche Teenager oder junge Menschen verlassen ihr Zimmer kaum noch, nicht, weil sie Mathematik pauken, sondern weil sie sich im Internet wie in einem Sumpf verfangen haben. Diese Entfremdung, die schon innerhalb der Familie zwischen Kindern und Eltern beginnt, breitet sich auch auf andere Beziehungen aus. Junge Menschen können keine gesunde Beziehung aufbauen, stabile Ehen führen. Wie soll man Beziehungen in einer Ehe aufbauen, wenn man den Kontakt zu Menschen in der realen Welt stets gemieden hat? Ein solcher junger Mann hat keine grundlegenden Kommunikationsfähigkeiten erlernt, die nur im direkten, realen Austausch entstehen können. Außerdem findet dieser Mensch oft keine Arbeit, da jeder Arbeiter Mitarbeiter sucht, die er in der Lage sind, gesunde Beziehungen zu Kollegen oder Kunden aufzubauen. Schon im Bewerbungsgespräch fällt es solchen jungen Menschen schwer, sich klar auszudrücken. Aber selbst wenn sie eine Arbeitsstelle finden, stoßen sie auf Probleme im Umgang mit anderen Menschen. Das alles führt Menschen in eine Sackgasse. Sie leiden unter Minderwertigkeitskomplexen, fühlen sich einsam und fallen in Depressionen. Durch den Kontakt mit sozialen Netzwerken und die Zeit, die wir vor Bildschirmen verschwenden, ersetzen wir die reale Gemeinschaft durch eine äußerst fesselnde, bequeme und schöne, aber illusorische Märchenwelt. Die Gemeinschaft in der virtuellen Welt unterscheidet sich grundlegend von der in der realen Welt. Aus diesem Grund fliehen viele Menschen in die virtuelle Welt, in diese Welt der Illusionen und der Lügen. In der virtuellen Welt ist es viel einfacher, jemanden zu finden, der auf deiner Wellenlänge ist, der dir nicht widerspricht, der dir in allem nachgibt. In der realen Welt ist Kommunikation unvermeidlich, Konfrontation unvermeidlich. Reale Gemeinschaft erfordert immer Anstrengung. Der Mensch muss bestimmte Barrieren überwinden, an sich selbst und seinem Charakter arbeiten, sich verändern. Im Internet hast du es nicht mit einem echten Menschen zu tun, den du hörst und siehst. Oft hat man es mit einer erfundenen Persönlichkeit zu tun. Nicht selten erschafft sich eine Person eine neue Identität. Sie gibt vor, jemand zu sein, die sie eigentlich nicht ist. In der virtuellen Welt erhält der Mensch die Möglichkeit, sich in einem für ihn möglichst vorteilhaften Licht zu präsentieren und Wunschvorstellungen als Realität auszugeben. Er stellt sich so dar, dass andere ihn bewundern und den Wunsch verspüren, mit ihm in Kontakt zu treten. Im Internet fühlen sich Menschen in einer gewissen Sicherheit, denn diese Form der Gemeinschaft verpflichtet sie zu nichts. Es ist leicht, das wahre Gesicht zu verbergen und sich als jemand anders auszugeben, als reich, weise, erfolgreich oder in Wirklichkeit könnte jemand an Minderwertigkeitskomplexen leiden, schwach, schüchtern oder zurückhaltend sein, doch in den sozialen Netzwerken präsentiert er sich als mutig, aktiv und erfolgreich. Ein Mensch kann gemein, schmutzig und unmoralisch sein und sich in den sozialen Medien als ehrlich, tugendhaft und vorbildhaft darstellen. Leider sind selbst in der realen Welt viele Menschen wahre Meister darin, ihr wahres Gesicht hinter einer Maske zu verbergen. Gerade die enge Gemeinschaft trägt dazu bei, einen Menschen kennenzulernen, sein wahres Gesicht zu sehen. Aber wie viel schwieriger ist es dann in der virtuellen Welt, wo jemand alle Möglichkeiten hat, ein Mythos über sich selbst zu erschaffen und andere dazu zu bringen, diesen Mythos zu glauben. Je verdorbener eine Person ist, desto stärker neigt sie dazu, ein Bild von sich zu kreieren, das weit von der Realität entfernt ist. Ein Gewaltverbrecher kann sich als einfühlsam und aufmerksam ausgeben. Es gibt unzählige solche Beispiele. In der virtuellen Welt gibt es kaum Werkzeuge, um zu überprüfen, ob das präsentierte Bild der Realität entspricht. Deshalb werden naive und vertrauensvolle Menschen oft Opfer von Betrügern und Kriminellen im Internet. So baut ein Mädchen im Internet eine Beziehung zu einem jungen Mann auf und verliebt sich in dieses Bild, das ihr auf dem Bildschirm ihres Monitors gezeigt wird. Doch als sie eine reale Person kennenlernt, sieht sie statt eines Prinzen auf einem Pferden plötzlich einen unverschämten, zuchtlosen jungen Mann vor sich, der nur von Begierden getrieben ist. Darüber hinaus lernt ein Mensch, der ständig vor seinem Smartphone oder Monitor sitzt, nicht, wie man gesunde, wertvolle, vollwertige Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut. Im Gegenteil, er verliert die Fähigkeit, mit Menschen in der realen Welt umzugehen. Ein solcher Mensch entwickelt keine Fähigkeit, seine Emotionen auszudrücken oder die andere zu verstehen. Gefühle und Emotionen sind ein unverzichtbarer Teil der realen Gemeinschaft. Wir antworten auf ein Lächeln mit einem Lächeln. Beim Anblick von Schmerzen finden wir Mitgefühl und Mitleid. Symbole und Emojis können echte Emotionen niemals ersetzen. In der realen Kommunikation schenken wir einander ein Stück unserer Wärme und unserer Seele. Und das ist von großem Wert. Vor einem Monitor sitzend ist es unmöglich, in der Liebe zu wachsen und gesunde Beziehungen aufzubauen. In solchen Beziehungen gibt es kein echtes Feedback. Die Gemeinschaft im Internet ist eine Illusion von echter Gemeinschaft. Selbst Psychologen vergleichen Online-Gemeinschaft mit seelischer Selbstbefriedigung. Wer in der virtuellen Welt viel Zeit verbringt, wird unweigerlich den Kontakt in der realen Welt meiden. Solche Menschen haben große Schwierigkeiten mit direkten persönlichen Kontakt. Sie sind oft unsicher, leiden unter Minderwertigkeitskomplexen, können ihre Gedanken nur schwer ausdrücken, haben Angst, ihre Überzeugung zu vertreten und fürchten Ablehnung oder Unverständnis durch andere Menschen. Diese Menschen haben Angst, die illusorische Welt des Internets zu verlassen. Und wenn sie aus irgendeinem Grund plötzlich keinen Zugang mehr zur virtuellen Welt haben, fühlen sie sich unzufrieden, werden gereizt und verfallen oft in Depressionen. Die Gemeinschaft in der virtuellen Welt hindert nicht nur daran, echte Beziehungen aufzubauen, sie zerstört auch bestehende Beziehungen in der realen Welt. Wie viele Ehen zerbrechen heute, weil ein Ehepartner im Internet hängen bleibt? Anstatt Beziehungsprobleme zu lösen, suchen sie Trost und beginnen Affären in sozialen Netzwerken. Ich persönlich kenne Familien, die genau wegen solcher neuen Beziehungen, die durch soziale Netzwerke entstanden sind, zerbrochen wurden. Wir haben heute also wieder über den Fluch der Medien gesprochen und kurz zwei weitere Aspekte angesprochen, in denen die Medien zu einem großen Fluch für den Menschen geworden sind. Wenn Gott das zulässt, werden wir beim nächsten Mal weitermachen, über andere Aspekte des negativen Einflusses von Medien auf unser Leben sprechen. Das Erste, worüber wir heute gesprochen haben, ist Medien und digitale Sucht. Nichts, was diese Welt uns bieten kann, ist in der Lage, diese Leere im Herzen des Menschen zu füllen. Ein Mensch, der Götzen anbetet, wird niemals wahres Glück und Erfüllung im Leben erfahren. Die Götzen versklaven und zerstören immer. In ihrer geistlichen Blindheit können die Menschen das nicht erkennen. Der französische Philosoph und Physiker Blaise Pascal schrieb, im Herzen eines jeden Menschen ist eine Leere in der Form Gottes, die von geschaffenen Dingen nicht gefüllt werden kann. Nur der Schöpfer selbst durch seinen Sohn Jesus Christus kann sie ausfüllen. Schaut euch an, wie Jesus Christus uns im Kolosserbrief dargestellt wird. Es ist sehr wichtig, eine richtige Sicht von Christus zu haben. Kolosser 1, Verse 16 und 17. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Achtet auf drei wichtige Aussagen des Apostel Paulus. Jesus Christus, der ewige Gott, ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Schöpfer aller Dinge und auch dein Schöpfer. Er hat dir das Leben gegeben und hat ein vollkommenes Recht auf dein Leben. Zweitens, Jesus Christus ist der Sinn von allem, was existiert. Alles wurde für ihn geschaffen. Du wurdest für ihn geschaffen. Du wurdest geschaffen, um ihn anzubeten. Und drittens sagt Paulus, dass das ganze Universum nur dank Jesus Christus weiter besteht. Er erhält das Leben dieses Universums. Er erhält dein Leben. Er ermöglicht es dir, auf dieser Erde zu leben, diese Luft zu atmen und von den Früchten der Erde zu essen. Er ist der wahre Gott, der unsere Anbetung würdig ist. Ja, in diesem Universum gibt es immer noch Kräfte, die alles tun, um den Menschen blind für die Herrlichkeit Gottes zu machen. In demselben Brief warnt Paulus die Gläubigen dieser Stadt und er schreibt im zweiten Kapitel, Verse 8 bis 10, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophien und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Paulus sagt, seht zu, seid wachsam, habt Acht. Es gibt Kräfte, die euch von Christus ablenken und euch in die Irre führen wollen. Doch all das bringt nur Leere und Zerstörung in unser Leben. Nur in Christus finden wir wahre Fülle. Nur in ihm liegt der wahre Sinn des Lebens. Welche Rolle spielt Jesus Christus in deinem Leben? Das ist eine Frage, die jeder von uns für sich beantworten muss. Christus ist derjenige, der seine Schöpfung liebt. Er liebt dich. Er hat dir das Leben gegeben. Er kam auf diese Erde, um uns aus der Knechtschaft des Götzendienstes zu befreien. Der Knechtschaft der Sünde, in der jeder von uns ohne Ausnahme gefangen war. Dafür hat er sein Leben am Kreuz hingegeben. Dort am Kreuz bezahlte er für unsere Sünden und besiegte Sünde, Satan und Tod. Er ist von den Toten auferstanden. Deine Beziehung zu Jesus Christus bestimmt dein Leben nicht nur hier auf Erden, sondern auch für die Ewigkeit. Wenn du dich nicht von der Anbetung der Götzen zur Anbetung des lebendigen, wahren Gottes bekehrt hast, bist du zu der ewigen Strafe der Hölle verurteilt. Nur die Liebe zum wahren Gott führt zur Befreiung von der Sklaverei der Götzenanbetung. In Jesus Christus haben wir das ewige Leben. Der Mensch greift nach all diesen Götzen nur, weil er durstig ist, weil er hungrig ist. Er ist auf der Suche nach der wahren Liebe. Er ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Jesus Christus bringt die Fülle in unser Leben, die man in dieser Welt vergeblich sucht. Jesus Christus ist derjenige, der unsere Anbetung, unsere Bewunderung und unsere Liebe würdig ist. Wir lesen im Johannesevangelium die Worte Jesu, Kapitel 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das ist eine Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe und die viele hier unter uns gemacht haben. Jesus Christus wurde zum Brot unseres Lebens. zum Sinn unseres Lebens. In ihm konnten wir endlich unseren geistlichen Hunger, unseren geistlichen Durst stillen. Er hat jeden einzelnen von uns mit seiner einzigartigen Liebe zu sich gezogen. Wenn du Christus noch nicht kennst, möchte ich dich heute ermutigen, dich ihm zuzuwenden, Buße für deine Sünden zu tun und dein Leben ganz ihm allein hinzugeben. Verlasse all deine Götzen und folge Christus nach. Eine zweite Sache, über die wir heute gesprochen haben, Medien und Vereinsamung des Menschen. Wir wurden von Gott nicht für virtuelle Gemeinschaft geschaffen, sondern für reale Gemeinschaft. Wir wurden für die Gemeinschaft mit Gott und miteinander geschaffen. Keine virtuelle Gemeinschaft kann die echte Gemeinschaft zwischen Menschen ersetzen. Wir müssen die enge Gemeinschaft miteinander suchen. Dazu ruft uns Gott in der Bibel immer wieder auf. Die Bibel sagt, dass Gemeinschaft eines der Opfer ist, die Gott gefallen. Hebräer 13, 15 bis 16 lesen wir durch ihn. Lass uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Die Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, im Vers 16, geht über oberflächliche Gespräche über Wetter, Sport und Politik hinaus. Es ist ein Austausch, bei dem Menschen ihr Leben miteinander teilen. Sie zeigen aufrichtige Anteilnahme, sprechen über ihre Gedanken, Gefühle und Sorgen. Sie teilen Freude und Schmerz und öffnen einander ihr Inneres. Solch eine Gemeinschaft prägt uns gegenseitig. Ein Mensch, der durch Gottes Gnade verändert wurde, sucht nach solcher Gemeinschaft, sehnt sich nach solcher Gemeinschaft in der Familie Gottes. Diese Gemeinschaft ist unerlässlich für ein gesundes geistliches Wachstum der Kinder Gottes. James Packer schreibt in einem seiner Bücher, die Gemeinschaft mit Gott ist die Quelle, aus der die Gemeinschaft unter den Christen entspringt. Und zugleich das Endziel, zu dem die Gemeinschaft unter den Christen führt. Deshalb sollte man nicht denken, dass die Gemeinschaft mit anderen Christen ein geistlicher Luxus ist, ein optionaler Zustand zum persönlichen geistlichen Leben. Im Gegenteil, eine solche Gemeinschaft ist eine geistliche Notwendigkeit, denn Gott hat uns so geschaffen, dass die Gemeinschaft mit ihm, mit der Gemeinschaft mit anderen Christen verbunden sein muss. Eine solche Verbindung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Bereicherung und Vertiefung der christlichen Gemeinschaft. Liebe Geschwister, viele moderne Christen vernachlässigen oft diese Gemeinschaft in der Gemeinde, während sie stundenlang vor dem Fernseher, Laptop oder mit ihrem Smartphone verbringen können. Ich möchte, dass wir unsere Einstellung zur Gemeinschaft in unserer geistlichen Familie neu überdenken. Sucht diese Gemeinschaft in kleinen Gruppen. Ladet euch gegenseitig ein. Sucht das, was Gott wohlgefällig ist. Wenn ihr Fragen habt oder mit diesen Problemen, über die wir heute gesprochen haben, in eurem Leben kämpft und Befreiung sucht, sind wir gerne bereit, über konkrete Schritte zu sprechen, um euch zu helfen. Gott segne uns. Amen. Lasst uns aufstehen, wir wollen noch gemeinsam beten. Herr, ich möchte dir nochmal Danke sagen für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke dir, dass du wirklich Antworten auf all unsere Fragen deinem Wort hast. Ich danke dir, Herr, dass wir in dir die wahre Erfüllung für unser Leben finden können. Ich danke dir, dass ich das erleben durfte, Herr, und viele, die heute unter uns sind, es erfahren durften. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, wirklich in dieser Liebe zu dir zu wachsen. Herr, dass wir dich mit unserem Leben anbeten. Und ich möchte dich bitten, auch für diejenigen unter uns, die dich heute noch nicht kennen, die gefangen sind in diesem Götzendienst, Herr. Schenk du deine Gnade, dass auch sie diese Befreiung erfahren, dass auch sie erfahren, dass du derjenige bist, der den wahren Sinn schenkt. Ich bitte dich, Herr, schenk du deine Gnade und segne du uns. In Jesu Name. Amen.